Deutschlandfunk. Kontrovers.
Heute mit Sandra Schulz im Studio. Herzlich willkommen. Wir träumten vom Paradies, aufgewacht sind wir in Nordrhein-Westfalen. Das schöne alte Zitat von Joachim Gauck haben jetzt wieder viele erinnert, knapp 30 Jahre nachdem mutige Bürgerinnen und Bürger der DDR die Mauer zu Fall gebracht haben. In der vergangenen Woche hat der Ostbeauftragte der Bundesregierung, der CDU-Politiker Christian Hirte, den Bericht zum Stand der deutschen Einheit vorgelegt, sprach von wirtschaftlichen Fortschritten, warnte aber auch vor Geschichtsklitterung und Überforderung. Immer wieder genannt wird jetzt die Umfrage, wonach sich eine Mehrheit der Bürger in Ostdeutschland als Bürger zweiter Klasse fühlen. Oder ist die Frage vielleicht falsch gestellt? Was genau ist das, die deutsche Einheit in einem Staat, der sich auch über seine föderalen Strukturen definiert? Wie groß sind die Unterschiede wirtschaftlich, politisch? Und was ist immer wieder mit den sogenannten Mentalitätsunterschieden gemeint? Warum sind so viele Ostdeutsche oder Westdeutsche besser gesagt der Überzeugung, die Menschen im Osten würden sich zu viel beschweren? Auch das ist ja eine Einsicht, die wir aus einer Umfrage herauslesen. Welches Bild sehen wir von unserem Land? Welches Bild zeichnen wir von unserem Land? Kurz vor dem 3. Oktober in dieser Woche, dem Tag der Deutschen Einheit, wollen wir unter anderem diese Fragen hier im Deutschlandfunk in Kontrovers diskutieren. 30 Jahre nach der friedlichen Revolution, geeintes Land oder tief gespalten? Das ist heute Vormittag unser Thema. Ich begrüße unsere Studiogäste, die wir für heute Morgen eingeladen haben. Otto Fricke ist hier, haushaltspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, langjähriger Bundestagsabgeordneter, Jurist. Von 2013 bis 2017, als er nicht im Bundestag war, da war er bei einer Unternehmensberatung. Und auch das gehört heute in diese Vorstellungsrunde rein. Geboren ist Otto Fricke im nordrhein-westfälischen Krefeld. Gesine Lötsch diskutiert mit uns, stellvertretende Vorsitzende der linken Fraktion im Bundestag, geboren in Ost-Berlin, politisch tief verwurzelt in ihrem Wahlkreis Berlin-Lichtenberg. Mitte der 80er Jahre trat sie in die SED ein, war nach der Wiedervereinigung eines der prominenten Gesichter der PDS, schaffte es per Direktmandat in den Bundestag für die PDS eben, als ihre Partei Anfang des Jahrtausends an der 5%-Hürde hängen blieb. Und Professor Werner Patzelt ist uns aus Dresden zugeschaltet, CDU-Mitglied, Mitglied der konservativen Werteunion, Politikwissenschaftler bis zu seinem Ruhestand jetzt im Frühjahr an der TU Dresden, hat in den letzten Jahren auch die AfD mit Gutachten beraten und geboren ist Werner Patzelt im bayerischen Passau. Seit Anfang der 90er Jahre ist er in Dresden. Wie immer wollen wir die Diskussionen, die Fragen, die ich aufgeworfen, die ich angerissen habe, nicht unter uns diskutieren. Wir freuen uns, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sich auch beteiligen an unserer Runde. 00800 4464 4464, das ist die Telefonnummer, wenn Sie live mit uns diskutieren wollen. 00800 4464 4464 bis 11.30 Uhr live hier in Kontrovers. Oder Sie schreiben uns, das geht an kontrovers@deutschlandfunk.de, kontrovers@deutschlandfunk.de. Und starten wollen wir heute Morgen wie immer mit Hörermeldungen, die uns heute schon erreicht haben, auf unserem Anrufbeantworter. Damit fangen wir an.
Schönen guten Tag, der Carsten Bühler aus Berlin. Wir sind ein ganz gutes Beispiel für die Einigung, würde ich sagen. Ich bin in West-Berlin aufgewachsen. Meine Partnerin im Ostteil haben jetzt ein gemeinsames Kind, ein gesamtdeutsches sozusagen. Und in dem Sinne ist das sehr gut gelaufen, finde ich. Leider muss ich feststellen, dass selbst ich als West-Berliner merke, dass viele Sachen, die es ehemals im Osten gab, nicht mehr übernommen worden sind und sich dem westdeutschen Kapitalismus, wenn ich jetzt so sagen darf, angepasst haben.
Dieter Töppelmann aus der Wedemark bei Hannover. Guten Morgen. Tief gespalten, vielleicht zu viel. Geeintes Land, nein. Wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen heute, dass wir nach der Wende letztendlich dann eine Institution auf Kiel gelegt haben, die sogenannte Untreuhand. Man wollte keine Konkurrenzunternehmen haben, auch wenn sie damals noch einigermaßen auf dem Stand der Dinge waren, hat man sie vernichtet.
Guten Morgen, hier ist Karin Müller aus Görlitz. Ich möchte nur sagen, viele Ostdeutsche fühlen sich gar nicht so sehr zurückgesetzt oder als Menschen zweiter Klasse. Sie sind nur furchtbar enttäuscht, dass sie nach 40 Jahren Lügerei wieder so oft belogen werden. Es waren keine Hetzjagden in Chemnitz und es wird immerzu auf die Hetzjagden in Chemnitz Bezug genommen.
Moin, ich bin Winfried Schmidt aus Gralmeritz und ich denke, wir sind immer noch ziemlich gespalten. Und das zeigt ja auch der Spruch hier, Die deutsche Einigung ist erst dann vollendet, wenn der letzte Ossi aus dem Grundbuch gelöscht ist. Es ist ja unwahrscheinlich schamlos, wie hier die Preise hochgetrieben werden und dass meistens immer Wessis sind, die dann diese Wohnung kaufen und ganze Familien dann um das Erbe bringen.
Guten Morgen, die Frau Nefzke aus Ansbach. Es ist traurig, dass es bei uns heute so ausschaut. Wo ist der Soli hingeflossen? In andere Löcher? Die Renten passen noch nicht. Die Löhne passen noch nicht. Es ist traurig, dass wir das so haben.
Stimmen unserer Hörer und viele Impulse sicherlich auch schon für unsere Diskussion heute Vormittag. Jetzt wollen wir einsteigen mit einer ersten Fragerunde und da würde ich gerne mit Ihnen anfangen, mit Gesine Lötsch. Mir ist in der vergangenen Woche aufgefallen, da hat der Bundestag ja den Bericht zum Stand der deutschen Einheit diskutiert. Da waren es vor allem die AfD und die Linke, die ein ganz besonders düsteres Bild gemalt haben. Warum die Unzufriedenheit?
Also ich glaube nicht, dass die Linke ein ganz besonderes düsteres Bild gemalt hat, aber es gibt ja ganz reale Unterschiede. Es gibt ja Unterschiede, auch von den Hörerinnen und Hörern sind ja schon einige Dinge angesprochen worden, was die Löhne betrifft, was die Renten betrifft. Und wenn wir uns mal anschauen, wie sich die Entwicklung der Wirtschaftskraft, die Angleichung der Wirtschaftskraft entwickelt hat, dann sind wir im Jahre 2081 auf einem Gleichstand. Und ich finde, man muss Probleme ansprechen. Und mein Fraktionsvorsitzender Dietmar Bartsch hat ja zu Herrn Hirte völlig zu Recht gesagt, seine Vorgängerin von der SPD, Iris Gleicke, die hat den Bericht zur deutschen Einheit, der ja eigentlich ein Bericht zur Lage in Ostdeutschland ist, das ist ja auch nochmal so ein Kritikpunkt, die hat eigentlich ihr Amt viel, viel kritischer angenommen. Und ich finde, es ist ja wichtig, wenn wir Probleme lösen wollen, dass wir die Probleme auch benennen.
Und Otto Fricke, diese wirtschaftlichen Daten, die Gesine Lötsch jetzt zitiert, die setzen sich ja zusammen bei vielen Ostdeutschen oder nicht die setzen sich zusammen, sondern die sättigen das Gefühl, dass wir jetzt auch so viel zitiert haben, dass zuletzt der Anteil noch gestiegen der Menschen, die sich als Bürger zweiter Klasse fühlen. Knapp 60% waren das jetzt zuletzt. Was sagen Sie denen?
Nein, es stimmt an bestimmten Stellen ausdrücklich, was Gesine Lötsch gesagt hat. Sie hat aber zum Beispiel die Frage der Arbeitslosigkeit ganz bewusst verhindert, weil da die Zahlen ja inzwischen ein negatives Gefälle in Richtung Westen geben, wenn wir mal ganz genau gucken, wo die Probleme liegen. Die eigentliche Schwierigkeit, die wir haben, ist, dass wir andere Strukturen in den neuen Bundesländern im Großen und Ganzen haben, als wir sie in den mehr städtisch, regional orientierten Westländern haben. Und dass wir jetzt, und das muss man in einem System einer sozialen Marktwirtschaft sehen, das Aufholen nur Stück für Stück schaffen. Und da sehe ich dann durchaus eine berechtigte Kritik. Wir haben geglaubt, dass im Endeffekt, wenn der Deutsche doch gleich dem Deutschen ist, dann wird es auch am Ende gleich sein. Nein, da müssen wir natürlich ganz klar sehen, wir haben strukturelle Unterschiede, die haben wir teilweise behoben. Die klappen in bestimmten Zentren. Also wenn ich mir Leipzig und Dresden angucke, dann sind wir da auf dem richtigen Weg. Aber wenn ich mir ländliche Regionen angucke, und man hat das ja auch gemerkt bei der Frage, wo kamen die Hörer her? Erstens, 5 von 6 Fällen waren aus den neuen Bundesländern, einer aus der Grenzregion. Da kann man aber auch genau sehen, das zweite Defizit war, dass der Westen sich viel zu wenig mit dem Osten auseinandergesetzt hat, sich viel zu wenig dafür interessiert hat. Und das, glaube ich, ist einer der größten Probleme in der Frage der Einheit.
Sprechen wir natürlich auch gleich nochmal genauer drüber. Werner Patzelt aus Dresden. Was ist denn aus Ihrer Sicht das Gesamtbild? Ein geeintes Land oder eine tiefe Spaltung? Was haben wir?
Es ist im äußeren Gepränge viel an Einheit gelungen. Und in mancher Hinsicht ist das modernere Deutschland ja inzwischen auch im Osten, insbesondere in den städtischen Regionen, aufzufinden, also im Westen. Im Inneren der Leute sieht es anders aus. Und da ist einfach unübersehbar, dass die neuen Bundesländer seit 1945 und dann seit 1989 auf jeweils andere Weise eine sehr andere Entwicklung genommen haben als die westdeutschen Bundesländer. Hier ist viel an enttäuschten Hoffnungen, hier ist viel an Verletzungen durch den Transformationsprozess zurückgeblieben. Und tatsächlich haben sich viele im Westen zu wenig mit dem Osten beschäftigt. Es gibt weiterhin nach gerade flächendeckende Ignoranz in Bezug auf ostdeutsche Befindlichkeiten, was dann auch zu falschen Reaktionen auf ostdeutsches politisches Verhalten führt. Insgesamt wird man sagen, dass Einheit ja nicht heißen kann Homogenität, sondern Pluralität. Und wenn ich als gebürtiger Bayer das noch anfüge, es gibt heute noch Debatten darüber, ob Bayern so richtig deutsch sei. Und spätestens dann, wenn ein CSU-Politiker für das Amt des Bundeskanzlers kandidiert, taucht die Frage auf, ob man sich denn als Deutsch in einem Bayern erkennen könnte. Dabei gehört Bayern seit der Reichseinigung ununterbrochen einem gemeinsamen Deutschland an. Und folglich muss man sich darüber nicht wundern, wenn die Landkarte bei den Wahlergebnissen, beim Pro-Kopf-Einkommen, bei den Besitzverhältnissen ganz klar das Territorium der ehemaligen DDR immer noch widerspiegelt.
Ich will auf die wirtschaftlichen Fragen mit Ihnen gleich in einem ja wirklich großen Thema, bei dem wir auch schauen müssen, wie wir es strukturiert bekommen. Darauf möchte ich mit Ihnen gleich schauen. Aber noch die Replik von Ihnen, Gesine Lötsch, auf dieses Thema Selbstbewusstsein, Ignoranz. Warum ist das eigentlich zwischen Ost und West immer so ein großes Thema? Wer da auf wen achtet? Herr Patzelt spricht es ja gerade an. Ich glaube, viele Bayern sind noch nicht so oft auf die Idee gekommen, dass sie ihr Selbstbewusstsein angesichts des Umstandes geschmälert sehen, dass die Norddeutschen sie möglicherweise interessant, nicht so interessant oder sich an ihnen vielleicht nicht so abarbeiten.
Also da ich ja nur Mitglied im Deutschen Bundestag bin, habe ich ja ständig mit Kollegen aus Bayern zu tun und natürlich auch von der CSU. Und ich erlebe die als sehr, sehr selbstbewusst und auch für ihre Region sehr durchsetzungsstark. Aber es gibt ja viele Situationen. Man muss sich ja nur anschauen, wie sind Führungspositionen in unserem Land verteilt. Es ist doch ein Unding, dass wir zurzeit überhaupt keinen einzigen Rektor einer Universität, einer Hochschule haben, der aus dem Osten stammt. Da sind doch Entwicklungen einfach fehlgelaufen und die, glaube ich, kann man nicht ignorieren. Ich wollte noch was sagen. Otto Fricke sprach ja völlig zu Recht die Frage der Arbeitslosigkeit an. Man muss da natürlich genau hinschauen. Erstens gibt es im Osten unheimlich viele Menschen, die im Niedriglohnsektor arbeiten. Aber viel wichtiger erscheint mir doch die Tatsache, dass 1,8 Millionen Menschen, und das waren die Jungen, die Qualifizierten, insbesondere Frauen, Ostdeutschland verlassen haben und insbesondere nach Baden-Württemberg, nach Bayern gegangen sind zum Arbeiten und dort natürlich dazu beitragen, dass das Bruttoinlandsprodukt in diesen Bundesländern sehr gut dasteht. Und sie sind dann in ihren Heimatorten natürlich nicht arbeitslos, sondern sie sind für die Arbeit in den Westen gegangen, schwächen damit natürlich ihre Region, weil sie dort als junge, qualifizierte Arbeitskräfte fehlen. Und das ist ein Riesenproblem, ein Riesenstrukturproblem.
Otto Fricke nickt, aber wollen Sie trotzdem widersprechen?
Naja, die Analyse ist ja nicht falsch. Ich glaube nur, ich denke nicht mehr in diese Ost-West-Kiste, sondern ich sehe das ja in Nordrhein-Westfalen. Meine Heimatstadt Krefeld, die zwar nicht zum Ruhrgebiet gehört, hat eine Arbeitslosigkeit von 10,4. Die höchste Arbeitslosigkeit in Thüringen, im Kyffhäuserkreis, das für ganz Thüringen ist 7,7. Da kann man schon die Unterschiede sehen. Die Probleme haben wir, die Gesine Lötsch beschrieben hat, die sind richtig. Die haben wir aber auch zum Beispiel innerhalb von Ländern wie Nordrhein-Westfalen. Wir haben sie auch in anderen Regionen, in anderen Ländern. Ich glaube, wir müssen hier eben aufpassen und da würde ich Gesine Lötsch schon wieder zustimmen. Wir müssen in einem Land, wo es immer mehr auf Konzentration in die klassischen Regionen geht und alles dahin zieht und eine Entflächung entsteht, müssen wir dafür sorgen, dass qualifizierte Arbeitsplätze irgendwie auch in die Regionen kommen, wo sie notwendig sind, um die Struktur zu erhalten. Und da sind es die Mittelstädte, die wichtig sind. Und übrigens, da ist es sehr interessant zu sehen in den neuen Bundesländern, dass es die Universitätsstädte in den kleineren Städten sind, die sich sehr, sehr gut halten, weil dort eben das Personal da ist. Und ja, da fehlt noch die Spitzenführung. Das hat aber nach meiner Meinung was mit der Entwicklung zu tun, auch an den Universitäten. Wann habe ich die Grundqualifikation bekommen, um 30 Jahre später in Anführungszeichen in der Führungsposition zu sein, der ich bin? Da bin ich mir ziemlich sicher, das wird sich innerhalb der nächsten 5 bis 10 Jahre ziemlich stark ändern. Denn mit Verlaub, der Wessi ist nicht klüger als der Ossi und umgekehrt.
Danke für diese Feststellung. Unser erster Hörer heute Morgen kommt aus Norddeutschland. Knut Jessen hat sich bei uns gemeldet. Herr Jessen, schönen guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen.
Was ist Ihr Beitrag, was ist Ihr Eindruck?
Also ich bin jetzt 59 Jahre alt und ich war 1989 30 Jahre alt und hatte in den 30 Jahren zuvor immer einen Phantomschmerz, weil ich das Gefühl hatte, der östliche Teil von Deutschland, der ja kulturell, historisch, sprachlich, mentalitätsmäßig zu uns gehört, fehlt. Und als 1989 dann die Wende war, war das sozusagen ein unglaubliches Glückgefühl. Also ich glaube, nach der Geburt meiner Kinder war das das schönste Ereignis in meinem Leben. Und es war einfach dieses, Willy Brandt hat ja gesagt, es kommt zusammen, was zusammen gehört. Also heimkommen, nach Hause kommen oder zusammenkommen. Und dieses sozusagen in die Länder gehen, in die Länder reisen, die Menschen kennenlernen, hat dann dazu geführt, dass ich da auch meine Frau kennengelernt habe und dann familiäre Bindungen da gebildet habe. Und an denen habe ich erlebt, dass sie halt ihre eigene Geschichte haben. Also die haben den Nationalsozialismus erlebt, die wurden in die ganze Welt verstreut, die haben in der DDR versucht, ihre eigene Identität zu bewahren in der evangelischen Kirche. Und diese Geschichte, diese Narrativen, gibt es zuhauf. Und mein Eindruck war, dass mit der Wende ein Bruch entstand, weil man hat natürlich das Grundgesetz und die wirtschaftlichen Verhältnisse und die D-Mark zusammengeführt oder vereint, aber vergessen oder denen nicht die Möglichkeit gegeben, aus eigener Kraft, aus eigenem Vermögen ihre eigene Geschichte weiterzuschreiben. Und in dem Moment ist es denn, also Oskar Lafontaine hat es ja damals auch schon benannt oder auch bei Bündnis 90, also damals waren ja, sehr, ja genau, war Bündnis 90, die darauf irgendwie hingewiesen haben, lasst uns Zeit. Hm. Und das ist ja ein Teil von Selbstermächtigung. Und
ja. Herr Jessen, geben Sie mir die Möglichkeit, da kurz reinzugehen und Sie rückzufragen. Also Ihnen ist das alles zu schwarz-weiß, auch an Diskussionen, die wir führen?
Aus heutiger Sicht auf jeden Fall.
Okay, dann vielen Dank für diese Farbe, die Sie unserer Diskussion beigemengt haben. Ganz herzlichen Dank nach Hamburg. Und da schließt sich die Frage an Gesine Lötsch, an die Politikerin von der Linkspartei. Es ist ja viel gesagt worden über die Ursachen dieser wirtschaftlichen Unterschiede natürlich zwischen Ost und West. Das ist mir auch in der letzten Woche wieder aufgefallen in dieser Bundestagsdebatte. Lassen Sie uns da nochmal über die Ursachen sprechen. Was ist daran empörend, was ist daran bevormundend, wenn Politiker, wenn Bürgerinnen und Bürger aus dem Westen darauf hinweisen, dass die Ursachen dieser wirtschaftlichen Unterschiede, dass die natürlich im wirtschaftlichen Zustand der DDR begründet sind?
Naja, die DDR ist ja nun schon 30 Jahre tot und 30 Jahre sind ja nach gängiger Rechnung zwei Generationen. Also ich finde es ein bisschen billig, sich immer auf die DDR zu berufen. Vorhin in den ersten Hörermeinungen oder Anrufen wurde ja auf die Treuhand verwiesen. Und ich glaube, jetzt ist es wichtig, dass man sich noch einmal mit der Geschichte der Treuhand befasst und auch schaut, was ist denn da passiert? Die Treuhand hat ja in einem hohen Maße ganz schnell ganz viel privatisiert. Es wurde gar nicht hingeschaut. Hauptsache, man kam aus dem Westen. Da konnte man teilweise für 1 Euro große Betriebe erwerben, die ja mitnichten alle marode waren. Das war ja eine riesen Marktbereinigung. Und das haben viele Leute natürlich nicht vergessen. Leute, die qualifiziert in Betrieben gearbeitet haben, die zum Beispiel, ich habe da jetzt gerade auch in einer Ausstellung gesehen, wo viele Porträts dargestellt wurden, wo eine Ingenieurin gesagt hat, wir haben Schuhe für Salamander produziert, sogenannte Gestattungsproduktion, ein Wort, das vielleicht viele gar nicht mehr kennen. Und plötzlich wurde der Betrieb geschlossen und man hat die Maschinen abtransportiert. Das sind doch Dinge, die haben Wirkung bis heute. Und dann natürlich ein ganz, ganz, ganz großer Punkt, es gab ja in der DDR sehr viele Kombinate, wo sehr vieles zusammenkam. Und mit der Zerschlagung der Kombinate gab es zum Beispiel auch überhaupt keine Andockstellen mehr für die Industrieforschung. Und das wirkt natürlich bis heute. Fördermittel können nur dorthin vergeben werden, wo etwas ist, wo es auch eine Gegenfinanzierung gibt. Und das sind Entscheidungen, die vor 30 Jahren getroffen wurden. Natürlich war die DDR in einem sehr schlechten Zustand, sonst wäre sie ja auch nicht zusammengebrochen und verschwunden. Aber diese Entscheidungen von vor 30 Jahren wirken teilweise fatal bis heute. Und ich finde, das muss man auch analysieren und anerkennen und sagen, hier müssen wir etwas ändern.
Wollen wir auch machen. Jetzt haben wir im Moment nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit vor den Nachrichten. Aber Werner Patzelt, ordnen Sie uns das nochmal ein, auch mit dem sächsischen Blick, die politische Rolle der Treuhand. Was sticht da aus Ihrer Sicht ins Auge?
Die politische Rolle der Treuhand war schon zu der Zeit, als sie aktiv war, eine fatale. Im Rückblick erweist sich, dass hier bei allem guten Willen jede Menge von Fehlern gemacht worden sind, welche damals schon den Blick auf den Westen, der in Gestalt von Treuhandmanagern auf sehr viele zukam, verstellt bzw. geschwärzt oder auch in gewisser Weise realistisch gemacht hat. Und im Nachhinein wirken die damals geschlagenen Wunden allesamt auf die Weise nach, die Frau Lötsch ja soeben beschrieben hat.
Und darüber sprechen wir gleich noch etwas genauer. 30 Jahre nach der friedlichen Revolution, geeintes Land oder tief gespalten? Das ist heute Vormittag in Kontrovers unser Thema. Alle Hörerinnen und Hörer, die sich beteiligen möchten an unserer Live-Diskussion, können sich gerne melden unter der 00800 4464 4464. Das ist die 00800 4464 4464. Oder Sie mailen uns an kontrovers@deutschlandfunk.de. Eine knappe Stunde Diskussion haben wir noch vor uns. Da Das Journal am Vormittag, am Montag wie immer mit Kontrovers. 30 Jahre nach der friedlichen Revolution, geeintes Land oder tief gespalten? Das ist heute Vormittag unser Diskussionsthema, noch bis 11.30 Uhr. Ich stelle Ihnen unsere Studiogäste noch mal vor. Otto Fricke, der FDP-Haushaltspolitiker, der westdeutsche Otto Fricke, ich sage das hier in dieser Runde mal so, der diskutiert mit uns. Gesine Lötsch ist uns aus Berlin zugeschaltet, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag. Und Werner Patzelt, CDU-Mitglied, Mitglied der Konservativen Werteunion, der bekannte Politikwissenschaftler aus Dresden, diskutiert heute Morgen mit uns. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wie gesagt, wollen und möchten wir auch gerne mit Ihnen diskutieren. 00800 4464 4464 ist die Telefonnummer für unsere Live-Diskussion hier im Studio. Die E-Mail-Adresse ist kontrovers@deutschlandfunk.de. Und in diesen Teil möchte ich auch gerne einsteigen mit Meldungen, die uns von Hörern erreicht haben. Hans Schön aus Berlin schreibt uns, es gebe in der Ex-DDR, wie er es nennt, selbst in kleinen Dörfern schöne neue Straßen, neue Brücken, neueste Technik. In dem Dorf, aus dem mein Vater selbst vertrieben wurde, schreibt er uns, bei Magdeburg, da gebe es neueste Glasfasertechnik, besser als in Berlin. Und die Lösung, die er sieht, ist die, wie er schreibt, unvertretbar hohen Transferleistungen, die für völlig verarmte Städte in Westdeutschland, zum Beispiel Oberhausen, dringend benötigt würden. Diese müssten aufhören. Das muss jetzt systematisch zurückgefahren werden. Die Regionen der Ex-DDR müssen endlich selbst lernen, auf eigenen Beinen zu stehen. Das ist die Meinung von Hans Schön aus Berlin. Christa Brandt schreibt uns, man könne den Eindruck gewinnen, dass eine Spaltung herbeigeredet werden soll. Das ist natürlich auch Kritik an die Diskussion als solche, wie sie geführt wird. Wenn man den ewig Unzufriedenen beide Ohren schenkt, so schreibt es Christa Brandt, den Bewohnern unseres Landes ging es bisher so gut wie nie zuvor. Schade, dass dies nur nicht merken oder die zu den Unzufriedenen gehören, das nicht merken. Ganz anders sieht das alles Vera Naumann. Sie schreibt uns, sie ist 1966 geborene Schwäbin und sie schreibt, die Mentalitätsunterschiede zwischen Ost und West, die seien für sie gar nicht größer als die Unterschiede zwischen Stadtbewohnern und Landbewohnern. Sie finde, es werde künstlich überhöht, dass Wessis immer bestimmen, wo es lang geht und dass Ossis immer nur am Nörgeln sind. Ich habe genug Leute miterlebt, schreibt sie uns. Die Mentalitätsunterschiede zwischen Ost und West sind für mich nicht größer als die Unterschiede zwischen Stadt und Land. Das ist also die Nachricht von Vera Naumann. Wir haben es gehört, eine Schwäbin, die heute Morgen sich zu Wort gemeldet hat, wo wir aber gerade stehen geblieben sind und wo sich ja ohne jeden Zweifel unheimlich viele Unzufriedenheiten drum rangen. Das ist die Treuhand. Wir hatten es gerade als Diskussionsthema vor den Nachrichten. Die Linke will ja auch die Geschichte der Treuhand in einem Untersuchungsausschuss aufarbeiten lassen. Otto Fricke, wäre das nicht in der Tat eine Geste, mit der ein Bundestag in Berlin signalisiert, wir haben verstanden?
Nein, weil ein Untersuchungsausschuss schon klar sagt, da ist etwas absichtlich, staatlich, bewusst falsch und schädigend gelaufen. Wenn wir uns über eine Enquete unterhalten würden, ja, wir müssen immer sehen, was ist denn damals passiert? Wir standen vor einer Aufgabe, die es so nie gegeben hat, die es so nie wieder geben wird. Und dabei werden natürlich Fehler gemacht. Der Glaube daran, dass eine Gesellschaft, ein Staat perfekte Lösungen bietet, das ist ein Irrglaube. So. Und jetzt muss man klar sehen, das, was der Ermordete, Detlef Carsten Rohwedder, am Anfang gesagt hat, man muss jetzt reinziehen. 700 Milliarden ist die Industrie und so weiter der neuen Bundesländer wert. War nicht der Fall, ist nicht der Fall gewesen. Und das Interessante ist, dass natürlich dann man alles schnell machen wollte. Dann, Gesine Lötsch hat es gerade gesagt, die berühmte Gestaltungsproduktion, also Fakt, wo DDR für den Westen produziert hat, ist zusammengebrochen, weil sie natürlich deswegen produzieren konnte hauptsächlich, weil es die enormen Unterschiede zwischen den Währungen gab, die mit dem 1:1, was richtig war, denn alles andere hätte ja noch viel schlimmer zwischen beiden Teilländern gefolgt, dann ihr Ende gefunden hat. Und das Spannende für mich allerdings ist, dass ich jetzt als Liberaler, der an eine soziale Marktwirtschaft glaubt. Die Industrie war hinterher in der DDR, da war auch keine Chance mehr. Das war zu weit weg. Aber was toll war, was an handwerklichen Fähigkeiten die Einzelnen hatten, was an Möglichkeiten. Und da sind wir zu wenig auf die Frage eingegangen, wie bekommen wir es hin, West-Know-how zu verbinden mit der handwerklichen und auch vor allen Dingen mit den ganzen Fähigkeiten, die in der mittelgroßen Produktion waren. Und da war, das glaube ich schon, viel zu sehr, ach, Hauptsache weg, wir finden schon jemanden aus dem Westen, der Geld hat.
Warum sagen Sie nicht Ost-Know-how?
Weil es ist für mich nicht ein Ost-Know-how, da auch da wieder. wieder. Das handwerkliche Können, das wir haben, das können Sie, weil wir Schwaben ja gerade haben, das können Sie im schwäbischen Bereich ja auch sehen. Für mich ist das kein Ost-Know-how, sondern für mich ist das das, was die Menschen in der jeweiligen Region gelernt haben. Und da mache ich keinen Unterschied zwischen Ost und West.
Aber West-Know-how haben Sie ja gerade gesagt.
Ja, weil das West-Know-how im Bereich Industrie, im Bereich, wie funktioniert das Wirtschaftssystem, ja da war. Also jemanden, der 40 Jahre in der DDR gelebt hat, zu erklären, wie im Endeffekt bei einem West-Steuerrecht, bei einem West-GmbH-Recht und so weiter das Ganze funktioniert, das dauert eine gewisse Zeit. Da, glaube ich, war es eben notwendig, es war West-Know-how, denn machen wir uns nichts vor. Das Wirtschaftssystem war keine Wiedervereinigung, sondern das Wirtschaftssystem war ganz klar, dass das West-System an der Stelle gewonnen hat. Aber Gesine Lötsch hat es ja in ihrem Wortbeitrag an der Stelle auch gesagt, die Wirtschaft war eben in schlechtem Zustand.
Wir gehen weiter zu unserem nächsten Hörer. Heinrich Horn hat sich gemeldet. Region Mosel sehe ich hier im Zusatz stehen. Herr Horn, schönen guten Tag.
Schönen guten Tag in die Runde.
Was ist Ihre Meinung? Was ist Ihre Sicht?
Ja, meine Meinung ist die, da klingt ja alles mit dem Satz an, den wir alle kennen. Was zusammen gehört, wird zusammen wachsen. Jetzt hat aber seit Jahren, wie man mitkriegt, die GroKo ein Problem. Immer mehr Wähler laufen diese GroKo weg. Wir erinnern uns an die letzten Bundestagswahlen, was das für eine Schwierigkeit war, da eine Regierung zusammenzustellen.
Ja, Herr Horn, versuchen Sie den Bogen zu schlagen zu unserem Thema. Welchen Bezug sehen Sie da zum Stand der deutschen Einheit?
Ganz einfach, passt dann die GroKo zusammen? Solange die Regierung nicht zusammenpasst, wie wollen die dann ein gemeinschaftliches Deutschland schaffen?
Okay, gute Frage. Wir haben jetzt im Moment keinen Koalitionspolitiker in der Runde. Deswegen würde ich sagen, der Blick auf eine bald gespaltene Koalition, wer weiß es schon, mit Blick auf den SPD-Parteitag Anfang Dezember, das lassen wir an dieser Stelle so stehen. Vielen Dank an Herrn Horn.
Aber vielleicht könnten wir auf die anderen Fragen, die vorhin eingespielt wurden, noch ein bisschen eingehen. Also der Herr Schönse.
Sie meinen den Einstieg zu
genau,
unserer Sendung?
Genau, also was nach der Pause kam, Herr Schön, Frau Brandt und Frau Naumann. Herr Schön hat ja gesagt, es ist so viel in den Osten gesteckt worden, damit muss jetzt mal Schluss sein. In der Tat hat man sehr viele wunderbare Innenstädte, man hat wunderbar auch restaurierte Kleinstädte, Dörfer, Straßen, aber das heißt ja nicht, dass dort die Menschen auch eine entsprechende Arbeit haben. Aber ich finde schon, dass es wichtig ist, dass sogenannte abgehängte Regionen, und die gibt es ja wirklich, und es gibt ja auch Nordrhein-Westfalen, sehr arme Regionen, dass dort wirklich investiert werden muss und dass man nicht zwischen Ost und West ausspielen darf. Und es gibt ja gerade, was Nordrhein-Westfalen unheimlich nützen würde, das Instrument, wenn wir die Erbschaftssteuer entsprechend erhöhen würden, das ist eine Landessteuer, die würde direkt dafür zur Verfügung stehen, auch zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen mehr zu tun. Und das wäre doch ein guter Vorschlag. Stimmt's, Otto Fricke?
Wenn sie nicht über den Landesfinanzausgleich dann wieder ausgeglichen würde, ich ja sagen, dann können wir darüber, wird sie ja nicht am Ende. Am Ende geht die Erbschaftssteuer auch in den Länderfinanzausgleich. Aber in der Fragestruktur stimme ich Gesine Lötsch vollkommen zu. Wir müssen weg von jeglichem Ost-West-Denken. Das wird uns am Ende nicht helfen, sondern müssen gucken, wo ist es strukturschwach? Und da müssen wir helfen. Über die Wege können wir dann politisch sehr viel diskutieren, ob es die Erbschaftssteuer nun ist oder nicht. Darüber kann man dann an der Stelle lösen. Andere sagen dann, es geht eigentlich über die Frage, was will ich eigentlich fördern? Und da sage ich dann, müssen wir dann auch gucken, was zum Beispiel in den letzten 30 Jahren in den neuen Bundesländern gut gelaufen ist bei der Förderung und was schlecht gelaufen ist.
Okay, wir nehmen aber jedenfalls zur Stelle diese Nicht-Kontroverse.
Ja, da
ausdrücklich. Zwischen der linken Politikerin Gesine
Lötsch. Auch bei der Frage, dass wir für den Osten viel getan haben.
Otto Fricke, und damit gehen wir zu Herrn Trebsdorf. Er hat sich aus Schwerin gemeldet, aus der Hauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen in die Runde. Ganz besonders natürlich an meinen ehemaligen Professor Patzelt. Herr Patzelt, Sie werden sich sicherlich noch erinnern, wir haben vor 15 Jahren weite Kontroversen geschlagen in den Vorlesungen und Seminaren an der TU Dresden.
Das klingt spannend, Herr Patzelt. Jetzt beschämen Sie Herrn Trebsdorf nicht. Herr Trebsdorf, was ist denn Ihr Beitrag zu unserer Diskussion heute Morgen?
Also ich hatte es schon vorher erzählt, ich bin halt in der hauptberuflichen Demokratieförderung unterwegs. Das heißt, wir fahren durch Westmecklenburg, meine Kollegin und ich, auf dem platten Land und versuchen Partizipations-, also Mitbestimmungspotenziale zu erschließen und Rechtsextremismus und andere antidemokratische Tendenzen zurückzudrängen im ländlichen Raum. Also ich spreche da mit vielen hundert Leuten im Jahr über den Gartenzaun und weg, wenn ich in irgendeine dörfliche Struktur komme und frage erstmal nach, na, wo drückt denn der Schuh? Und da kommt man natürlich auch auf Mentalitätsdiskurse, wenn die sozioökonomische Lage in manchen Regionen Ostdeutschlands halt abgehandelt ist. Und da wird oftmals auch gesagt, ja, Menschenskinder, hätten wir damals nicht diesen hohen Politisierungsgrad der Bevölkerung, diesen Drive, wie man neudeutsch sagen würde, vielleicht aufnehmen müssen und sagt, nicht einfach nur der Anschluss der DDR nach Artikel 23 Grundgesetz zum Geltungsbereich der Bundesrepublik, sondern tatsächlich in einem plebiszitären Akt nach Artikel 146 sich auf den Weg machen und gemeinsam in Deutschland Ost- und Westdeutsche zusammenzuführen und zu sagen, hey, wir geben uns, obwohl wir ein tolles Grundgesetz haben, jetzt nochmal eine gemeinsame gesamtdeutsche Verfassung. Jetzt ist, glaube ich, der Zug ein Stück weit abgefahren, aber ich glaube, diese mentalitätspolitische Debatte, die auch die Lebenswege vieler Ostdeutscher aufgewertet hätte, indem sie tatsächlich nicht nur die D-Mark in Empfang genommen, sondern auch ein hohes Maß an politischer Partizipationsmöglichkeit im Rahmen einer Verfassungsgebung mit hätten spielen können. Die Chance haben wir leider Gottes verpasst. Und ja. Ich glaube, dass viele Ostdeutsche sich daran noch zu ringen haben mit
genau.
diesem Thema.
Darf ich kurz ja, Sekunde, eingeben? Frau Lötsch, ich wollte gerne, den Punkt habe ich natürlich auf dem Zettel und darüber sprechen wir auch gleich. Okay. Aber ich wollte noch den Punkt zurückgehen, weil Sie sagen, Herr Trebsdorf, Sie arbeiten in der politischen Bildung. Heinz Krümmer aus Chemnitz aus Sachsen, der schreibt uns, es wird immer so getan, als ob wir politische Bildung nötig hätten. Niemand aber hat sich 50, 60 Jahre hindurch mehr politische Bildung angetan als wir, sagt er eben. Kraft ja, der historischen Erfahrungen, die viele DDR-Bürger ja in den Kleidern haben. Was antworten Sie darauf?
Also ich würde jetzt tatsächlich sagen, dass in Ostdeutschland natürlich zum gelernten Ostdeutschsein dazugehörte, auch zwischen den Zeilen zu lesen, auch verschiedene Schattierungen in der politischen Berichterstattung wahrzunehmen, die in der offiziellen Parteipresse gelaufen ist. Und insofern glaube ich, ja, in der Tat, man hat mit vielen Chiffren umgehen müssen. Man hat auch sich bei Zeiten in politisches Bewusstsein aneignen müssen innerhalb der kritischen Opposition. Aber es gab natürlich auch Strömungen innerhalb der damaligen SED, die versucht haben, gerade damals um die Jugendfestspiele 1976, um den KSZE-Prozess beispielsweise, wo die DDR auch um Anerkennung gerungen hat, wo Freiheitsmomente aufgelöst wurden und wo auch Möglichkeiten bestanden, sich da konstruktiv kritisch in die Parteidiskussion mit einzubringen. In Westdeutschland, glaube ich, gerade mit dem Beutelsbacher Konsens, war das natürlich Thema gewesen. Nicht zuletzt auch in der Auseinandersetzung mit der Nachkriegsgeschichte, die 68er-Bewegung,
ja.
aber auch...
ich unterbreche Sie da jetzt nur ungern, aber das sind jetzt doch sehr spezifische Baustellen, die Sie aufmachen. Also es geht ja um den Vorwurf, der ja auch in der Diskussion immer wieder eine ganz große Rolle spielt, nämlich dass viele Ostdeutsche sagen, muss das sein mit dieser Bevormundung? Wieso wisst ihr eigentlich besser als wir, wie wir zu sein, wie wir zu haben, wie wir zu denken haben? Das war ja eher die Frage, denke ich mal, die auch bei Herrn Krümmer dahinter stand. Was antworten Sie darauf, jetzt ohne Rückgriff vielleicht auf die 70er Jahre und...
Ja. Also da glaube ich, ist ein Vorurteil. Ne? Also hüben wie drüben der Elbe muss man sich im Alltag natürlich auch orientieren, muss schauen, wie kann ich mich politisch partizipativ einbringen. Und insofern würde ich da jetzt nicht so ein Ranking, wieder ein neues Ost-West-Ranking aufmachen, ob die Menschen in der Lage sind, kritisch politisch zu denken oder nicht. Das hat auf beiden Seiten in unterschiedlichen Milieus natürlich stattgefunden. Also da würde ich jetzt keine künstliche zusätzliche Barriere errichten, wie nach dem Motto, den DDR-Bürgerinnen und Bürgern wurde alles gesagt. Sie müssen erst mal selbstständig anfangen zu denken. Das stimmt so nicht.
Ja, wir haben es in der Diskussion eben auch schon gehört, also in einer Hörermeldung, die ich gerade vorgelesen habe. Aber ich verstehe es als Plädoyer und das ist natürlich auch eine große Aufgabe heute Morgen in unserer Sendung überhaupt, differenziert zu diskutieren und nicht so schwarz und weiß und Vorurteilen nicht auf den Leim zu gehen.
Okay. Ich glaube tatsächlich, ein wesentlicher Punkt ist, wenn Sie mir den Einsatz noch gestatten, ist tatsächlich auch die Zeit zu haben, sich intensiv damit auseinanderzusetzen. Also ich spreche jetzt hier von Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben die höchste Netto-Auspendlerquote von allen Bundesländern. 85.000 Menschen, also knapp 10% der arbeitstätigen Bevölkerung, pendelt Woche für Woche in die Hamburger Metropolregion oder nach Berlin, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Da bleibt schlicht und ergreifend gar nicht mehr viel Zeit, um sich im Gemeinwesen, in der Demokratieförderung zu betätigen. Und das ist das Rückgrat unserer Demokratie. Menschen, die sich engagieren, die sich auch um Ehrenamt, um demokratische Prozesse kümmern und diese weitergeben.
Okay, Herr Trebsdorf, ganz herzlichen Dank für Ihren Beitrag, für Ihr Plädoyer heute Morgen. Und Frau Lötsch, ich habe es gerade gesagt, wir nehmen dieses Thema natürlich auf, wenn wir schauen über oder wenn wir schauen auf die politische Ungleichheit, auf die Dinge, die ja immer wieder auch diskutiert werden zwischen Ost und West, dann kommen wir natürlich immer an den Punkt, warum das eigentlich alles so gelaufen ist 1989/90, wie es gelaufen ist. Und ein ganz entscheidendes Argument dafür, dass das eben dann alles recht schnell ging, dass die Währungsunion kam und so weiter, dieses Argument wird ja immer wieder zitiert in der Gestalt, es wäre nicht anders gegangen. Sehen Sie das anders?
Ja, es ist natürlich immer die Frage der Hypothesen, wäre es anders gegangen. Also man muss ja mal zurückschauen, die Regierung Kohl war ja in einer ganz starken Krise und die deutsche Einheit hat Kohl ja eigentlich eine Lebensverlängerung als Kanzler beschafft. Es ist ja von Herrn Trebsdorf gerade angesprochen worden, wie ist das denn konkret gelaufen? Artikel 23, das war der Anschlussartikel. Und das Grundgesetz hätte ja eine andere Möglichkeit noch geboten, nämlich den Artikel 146. Und viele, die auch vom Neuen Forum, von den Bürgerbewegungen damals auf die Straße gegangen sind und die ja bei der ersten Wahl leider keine große Unterstützung bekommen haben, haben gesagt, kein Anschluss unter dieser Nummer. Man kann es aber auch ein bisschen kleiner runterbrechen. Ich war ja in der Zeit 1990, also die Mauer war zwar schon offen, aber es gab noch Ost- und West-Berlin. Da haben wir in einem sogenannten Ausschuss für die Einheit Berlins eine neue Verfassung für Berlin erarbeitet, die auf große Zustimmung traf. Und dann bei dem ersten Zusammentreffen des ersten damals Gesamtberliner Abgeordnetenhauses wurde das vom Tisch gewischt und die alte Westberliner Verfassung, und so war auch der Terminus technicus, auf Gesamtberlin erstreckt. Das sagt doch viel aus. Und ich glaube, wenn man vielen Leuten gesagt hätte, ihr könnt hier mehr mitwirken und es geht nicht nur darum, wer übernimmt jetzt die Führungsposition, da kann man ganz viele Dinge durchdeklinieren. Also ich erinnere mich an meinen alten Chef an der Uni, der sagte, ach, ich dachte, die Westdeutschen wollen jetzt mit mir zusammenarbeiten. Jetzt merke ich plötzlich, die wollen nur meinen Lehrstuhl. Ich glaube, solche Erfahrungen haben viele gemacht. Und wäre eine größere Mitwirkung möglich gewesen, und die wurde auch immer so gelobt, die runden Tische und wer da alles dabei war, dann hätte auch vieles anders laufen können.
Werner Patzelt, wir haben es nach dem Zweiten Weltkrieg ja gesehen, welche historische Chance da in Westdeutschland drin gesehen wurde. Und ich glaube, viele können sich auch darauf einigen, dass diese Chance auch ergriffen wurde, eben in der Ausarbeitung eines Grundgesetzes, einer Verfassung, die so nicht heißt oder nicht gehießen hat. Warum hat man diese Chance 89/90 nicht ergriffen?
Schicken wir voraus, dass 1949 die Tätigkeit des Parlamentarischen Rates weitgehend am Interesse der Bevölkerung vorbeiging. Da hatte man andere vorrangige Sorgen, nämlich das Leben wieder in Ordnung zu bringen. Und das ist auch ein Schlüssel zum Verständnis dessen, warum nach der Wiedervereinigung keine Bereitschaft da war, des größten Teils der westdeutschen Politikerschaft, sich in eine Verfassungsdebatte hineinzubegeben. Es gab schlicht jede Menge ganz anderer Sorgen. Wie lässt sich die marode DDR-Wirtschaft wieder aufbauen, stabilisieren, abwickeln, umbauen, was auch immer. Es gab dann ziemlich schnell die Probleme mit dem Ende der Sowjetunion, auch mit dem Wegbrechen der ehemaligen Märkte im RGW-Gebiet. Das heißt, es war einfach für die politischen Entscheidungsträger kein Top-Thema. Und im Übrigen ist es einfach so, dass damals die Allianz für Deutschland in der DDR und die CDU in der BRD alt die grundlegenden Wahlen für das gemeinsame Deutschland gewonnen hat. Und in diesen Parteien gab es eben überhaupt keine Bereitschaft, sich auf Verfassungsexperimente auf Bundesebene einzulassen. Das Grundgefühl war folgendes: Wenn schon alles am Schwanken ist, warum sollen wir den Verfassungsrahmen der Wiedervereinigung jetzt auch noch zum Schwanken bringen? Und wenn wir schon lauter heilige Eide schwören, dass das Grundgesetz eine gute Verfassung ist, warum sollen wir uns in erhebliche Diskursunkosten stürzen, um am Ende eines langen streitigen Diskussionsprozesses im Grunde doch nur das Grundgesetz ergänzt um einige plebiszitäre Instrumente wiederzufinden. Kurzum, man hatte damals andere Sorgen, als eine Verfassung zu machen. Und das wirkt natürlich bis heute nach, zumal viele ja auch gar nicht begreifen, dass wir eine Verfassung haben. Sie glauben wirklich, meistens sind das Leute aus dem rechtspopulistischen Lager, sie glauben wirklich, wir hätten keine Verfassung und das sei ein noch unerfüllter Auftrag.
Otto Fricke, ich habe Sie gerade nicken sehen und ich ahne auch, dass Sie natürlich da an vielen Punkten zustimmen. Aber erklären Sie es uns noch mal genauer. Was hat denn da überhaupt in Westdeutschland geschwankt? Wenn wir jetzt gerade von Werner Patzelt hören, dafür wäre eigentlich keine Zeit gewesen. Wäre nicht auch das zumindest eine Frage der Geste zu sagen, ja, wir haben da eine historische Chance, wenn nicht verpasst, aber zumindest auch nicht ergriffen?
Ich würde das zweiteilen. Politisch gesehen ist es genau das, was Herr Patzelt gesagt hat. Es war eine Frage auch der Mehrheiten. Also hätte ich für diese Frage einen anderen, einen diskursiven Weg zu gehen, hätte ich dafür eine Mehrheit gehabt, ich hätte sie nicht gehabt. Spannend war ja auch in Berlin. Es gab in Berlin dafür einfach nicht die Mehrheiten. Das war ja auch der Grund, warum diese Verfassungsidee, die in Berlin eher aus dem politisch linkeren Lager kam, dann am Ende auch nicht durchgesetzt worden ist. Das ist das Politische. Da guckst du an ganz vielen Stellen, ich muss jetzt gucken, dass ich entscheide, ich muss sehen, was ist der Weg. Ich habe einen riesen Aufgabenbereich von Problemen, den ich bearbeiten muss. Mentalitätsmäßig allerdings haben, in Anführungszeichen, das sage ich jetzt mal, links vom Rhein sage ich immer, das sind die Ultrawessis, bei mir auch keine familiären Bezüge. Wir haben doch überhaupt nicht verstanden, was da in 40 Jahren DDR mit den Menschen passiert ist. Wir haben nicht verstanden, was das für ein System war. Wir haben vor allen Dingen nicht verstanden, wie schwierig es für viele Menschen war, in diesem System in Anführungszeichen aufrecht gehen zu können. Und da hat sicherlich der Westen einen klassischen Fehler gemacht. Wir sind das bessere System, wir haben wirtschaftlich gewonnen und deswegen sind wir auch moralisch-gesellschaftlich überlegen. Und das ist man natürlich nie. Das ist keiner irgendwann und da wäre es besser gewesen. Da lag mit Sicherheit ein Fehler. Aber ich glaube auch, wie Herr Patzelt, anders wäre nicht gegangen.
Müssen wir auch gleich nochmal drauf schauen, was und wie viel sich da in der Zwischenzeit in den letzten 30 Jahren überhaupt geändert hat. Wir haben noch 4 Minuten bis zu den Nachrichten, aber ich möchte Herrn Papke noch in die Runde holen. Herr Papke hat sich aus Niedersachsen gemeldet. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag. Ja, ich wollte Ihnen eigentlich zum Ausdruck bringen, dass mir Ihre Diskussion ein wenig zu akademisch ist. Insofern, man kann sich natürlich viele Haare in der Suppe suchen und gerade heutzutage mit vielen Experten, wie es hätte idealerweise besser laufen können.
Welcher Punkt muss rein? Was fehlt Ihnen?
Ich finde, wir haben noch viel mehr Gemeinsamkeiten. Ich will Ihnen die Einmaligkeit dieser ganzen Geschichte mal an folgendem Beispiel darstellen. Ich bin 2003 mit Franzosen auf Grönland gewesen und wir haben uns lang und breit darüber unterhalten, über die Wiedervereinigung und über die Schwierigkeiten und so weiter. Und kann das nur wiedergeben, was die dortigen französischen Kameraden gesagt haben. Es gab zu der Zeit nicht ein einziges Land in Europa, das in der Lage, weder moralisch als auch finanziell gewesen wäre, die DDR sozusagen aufzunehmen und finanziell überhaupt zu alimentieren. Und ich weiß nur, dass die Franzosen damals eine große Bewunderung gegenüber der Bundesrepublik West gehabt haben, dass sie diese Riesenaufgabe angegriffen haben und haben sie doch recht gut zu Ende gebracht. Wir sie gucken immer auf unseren eigenen Bauchnabel und merken gar nicht, wie ringsherum man eigentlich doch sehr anerkennend auf Deutschland guckt. Das hätte auch ganz anders laufen können. Okay. Und ein letzter Aspekt, versuchen Sie sich doch nur mal zu vergewissern, wenn das heute der Fall wäre. Wir reden alle schön im Innenkreise, ich schließe mich da ein, auch immer so schön schlau daher. Wenn heute die Wiedervereinigung wäre, glauben Sie denn, dass das stattfinden könnte? Politisch, das entsprechende politische Fenster, an dem man so etwas noch hätte durchführen können. Ich versuche das alles zu relativieren. Wir sind viel besser, als wir denken, auch im Zusammenhalt. Ich bin auch wissenschaftlich vernetzt mit vielen Gruppen in der Ex-DDR und ich sehe eigentlich keine großen Unterschiede, muss ich sagen. Und das wäre mein Beitrag. Dankeschön.
Ihre Botschaft ist angekommen. Ganz herzlichen Dank dafür. Ich habe gerade schon gehört, dass Gesine Lötsch reagieren möchte, aber ich werde jetzt doch ein bisschen nervös bei dem Blick auf die Uhr. Also wir haben jetzt noch 1,5 Minuten. Würden Sie es schaffen, einen zentralen Gedanken zu erwidern und wir machen das gleich mit mehr Zeit nochmal ab 11.05 Uhr weiter?
Also was mir auffällt bei der Diskussion, dass wir viel zu sehr nur auf Deutschland gucken und die Situation hier beschreiben und sagen, es ist alles toll. Wir hatten doch nach der Vereinigung alle die Idee oder viele, es wird in Europa friedlicher, es wird alles demokratischer und wir müssen uns, glaube ich, auch im Rahmen dieser Diskussion ein bisschen nur von dem Deutsch-Deutschen trennen und schauen, sind wirklich diese Ideen, die wir damals, viele von uns damals hatten, erfüllt worden oder nicht? Und wenn wir jetzt uns die Situation in Europa anschauen, eine teilweise Rechtsentwicklung in Polen, in Ungarn, dann ist doch etwas, glaube ich, dass wir unsere Diskussion mehr auswerten sollten. Da stimme ich dem Hörer, dem Herrn Papke, der gerade angerufen hat, zu.
Ja, das ist auch der Punkt, den er, glaube ich, gerade meinte, ne? In Zeiten von Brexit, Trump, Egoismen, Nationalismen und genau den Punkt werden wir dann weiter diskutieren und vertiefen ab 11.05 Uhr hier bei Kontrovers. Jahre nach der friedlichen Revolution, geeintes Land oder tief gespalten? Ich sage Ihnen nochmal, wer unsere Diskutanten heute Vormittag sind. Professor Werner Patzelt, Politikwissenschaftler an der TU Dresden, bis zu seinem Ruhestand jetzt Anfang des Jahres, CDU-Mitglied, auch Mitstreiter der konservativen Werteunion. Gesine Lötsch ist uns aus Berlin zugeschaltet, die linken Politikerin, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag. Und Otto Fricke, der FDP-Politiker, bekannt eigentlich als Haushaltsexperte, aber heute Morgen auch eine wichtige Stimme hier in unserer Diskussion, auch Bundestagsabgeordneter. Und wir waren gerade stehen geblieben bei einem wirklich spannenden Punkt. Wir hatten die Frage gehört, ob die deutsche Einheit heute denn nochmal so stattfinden würde, in Zeiten von wachsenden Nationalismen, von wachsenden Egoismen, von, ja, wie es immer heißt, einer aufgeheizteren Debatte. Otto Fricke, was ist denn Ihre Antwort?
Nein, sie würde heute nicht so stattfinden. Stellen wir uns vor, wir hätten heute ein System eines Ostblocks oder eines sowjetischen oder russischen Einflussbereiches. Da glaubt doch keiner, dass Herr Putin das auch nur im Ansatz zugelassen hätte. Und wir müssen einfach sehen, wir haben eine einmalige Chance genutzt. Und mit wir meine ich jetzt Ost und West haben eine einmalige Chance genutzt. Wir hatten die Mutigen in den neuen Bundesländern und wir hatten dann die Bereiten in den alten Bundesländern, die gesagt haben, so jetzt gucken wir, wie wir das irgendwie hinkriegen. Mit all seinen Fehlern und all seinen Schwierigkeiten. Aber heute? Nein. Da würde es nach meiner Meinung viel, viel stärker darum gehen, wie man Einflusssphären beherrschen kann. Und wir würden vor allen Dingen ewig und lange darüber diskutieren, ob und wie. Es gibt manchmal in der Geschichte eben diese berühmten Möglichkeiten, wo das Fenster sich öffnet, wo man dann auch durchgehen muss oder durchspringen muss, auch wenn man noch nicht genau weiß, ob man auf der anderen Seite weich landet.
Und was ist mit diesen Zuspitzungen, mit diesen neuen gesellschaftlichen Diskussionen, die wir haben? Sehr unterschiedliche Wahlergebnisse in Ost und West. Wir wissen, dass viele Westdeutsche den Kopf über die starken AfD-Ergebnisse jetzt zuletzt bei den Landtagswahlen im Osten schütteln. Wir wissen auch, dass viele Ostdeutsche sich schnell in die Ecke gestellt fühlen, sich als Nazis diffamiert sehen. Und diese Diskussion, die hat nun, seit die Flüchtlingsfrage von uns so prominent diskutiert wurde, auch viel Raum eingenommen. Werner Patzelt, Sie haben sich mit dieser Frage sehr viel auseinandergesetzt. Sie haben jetzt zuletzt die CDU im sächsischen Wahlkampf beraten. Sie haben aber auch gutachterlich für die AfD gearbeitet, haben denen Unterstützung geboten in der Frage, wie ein Parteiprogramm aussehen kann. Was ist denn Ihr Blick jetzt auf diese Diskussion oder auf diesen Punkt der Diskussion, an dem wir sind? Diese unterschiedlichen Wahlergebnisse, markieren die eine Spaltung?
Wollen wir als erstes vorausschicken, dass ich niemals der AfD geraten habe, wie ein Parteiprogramm aussieht.
Ja, Sie haben, Sie haben das Parteiprogramm gutachterlich kommentiert.
Ich habe auf das Parteiprogramm geguckt und es mit dem Regierungsprogramm der sächsischen damaligen Großen Koalition verglichen. Ansonsten habe ich der AfD geraten, sich von Antisemitismus, wie im Fall Gedeon, zu trennen, von Rassismus zu trennen, wie im Fall Höcke. Ich habe der AfD versucht beizubringen, dass sie eine besondere Verantwortung hat, im rechten politischen Raum es nicht zum Rechtsradikalismus und Rechtsextremismus kommen zu lassen. Und ich habe der AfD vor Augen geführt, dass die populärsten plebiszitären Instrumente, die sie selbst lange Zeit propagiert hat und immer noch propagiert, die falschen sind, nämlich Volksabstimmungen, die von oben nach unten verordnet werden. Das ist meine Beratungstätigkeit der AfD gegenüber und ich wüsste nicht, was irgendwie problematisch daran wäre, zum politischen Gegner belehrend zu sprechen, statt nur schimpfend im eigenen Kreis über ihn zu reden.
Also das gehört schlicht in diese Diskussion rein, genau.
Ja, aber Sie haben die Sache angefangen, folglich muss ich darauf antworten. So, was jetzt die innenpolitische Polarisierung betrifft, scheint mir die Sache so zu sein, es gibt weiterhin eine Grundhaltung quer über die öffentliche Meinung dieses Landes, dass im Grunde nur westdeutsches politisches Selbstverständnis und politisches Denken normal sei, was Ostdeutsche, etwas zu plakativ man formuliert, dächten. Und wenn sie anders dächten als im Westen, dann sei das irgendetwas zwischen harmlos exotisch und politisch problematisch radikal. Und aus dieser Wahrnehmung, dass eigentlich am westlichen Wesen ganz Deutschland genesen müsse, heraus entsteht dann viel Reaktion auf ostdeutsche Besonderheiten, ostdeutsche Selbstartikulationen, die im Osten im Wesentlichen verletzend wirken. Der Punkt ist der, dass viele Ostdeutsche dadurch geprägt sind, dass sie nicht eine jahrzehntelange ungebrochene Erfolgsgeschichte des eigenen Landes erlebt haben, sondern dass sie festgefügt geglaubte Strukturen zusammenbrechen sahen und deswegen den nach der Wiedervereinigung erreichten Wohlstand in einem ganz anderen Ausmaß gefährdet empfinden, als das im Westen empfunden wird. Man macht sich Sorgen, ob es in der Zukunft so gut weitergehen könne, wie es in der Vergangenheit aufgebaut worden ist. Und hier teilen viele im Osten, weil sie eben anders politisch denken als Westdeutsche oder die im Osten der Gesellschaft übergestülpte westdeutsche Oberschicht, weil sie eben anders denken, empfinden sie viele bisherige Politikprojekte sozusagen in ihren Grenznutzenbereich gekommen.
Und was machen wir damit?
Ja, man muss sie erst zunächst einmal benennen, denn sonst weiß man ja nicht, was man mit diesen Politikbereichen tun soll. Das erste ist die Vorstellung, wann immer es ein Problem in Europa gibt, wird durch die Verlagerung von Kompetenzen auf der europäischen Ebene das Problem gelöst. Das glauben viele im Osten und eben auch in Polen und in Ungarn nicht. Und das sind Länder, mit denen die Ostdeutschen politisch-kulturell wesentlich mehr gemein haben als mit weiten Teilen von Westdeutschland. Das andere ist das Problem von oder die Herausforderung durch Globalisierung, die ja eben auch naturgemäß offene Grenzen verlangt und Migration freisetzt. Und hier glauben viele in Ostdeutschland, dass der westdeutsche Weg, eine multikulturelle Gesellschaft aufzubauen und das rundum für richtig und gut zu finden, dass auch der in den zumindest sozialstaatlichen Grenznutzenbereich kommt. Und von all diesen Politikfeldern ist lange Zeit lieber geschwiegen als kontrovers debattiert worden. Und hier, und das sei meine letzte Bemerkung, kommt das Allerschlimmste dazu, nämlich dass viele Ostdeutsche sagen, und zwar quer über die Bildungsschichten, dass viele Ostdeutsche sagen, sie erlebt dann im Grunde wieder eine Gängelung des öffentlichen politischen Redens und des zulässigen politischen Meinens wie in der späten DDR, was für sie ein Anzeichen wäre, dass dieses politische System selbst in Schwanken gekommen sei. Und deswegen wählt man dann mit trotziger Emotion eine Partei, die behauptet, eine Alternative für das bestehende System zu sein. Das ist der große Problemzusammenhang, der im Westen dadurch sozusagen verbiedermeierlicht wird, dass man glaubt, im Osten seien die üblichen Rassisten und Faschisten am Werk. Aber das verharmlost das Problem, und dass es geht nun wirklich.
Okay, und Gesine Lötsch, wenn wir von Werner Patzelt jetzt gerade hören, jetzt sprechen wir drüber oder jetzt wachen vielleicht viele Westdeutsche auf, da so viele Menschen in Ostdeutschland AfD wählen. Stimmt denn die Analyse, dass wir sagen, naja, jetzt, da die Protestwähler, die früher bei ihrer Partei, bei der Linken waren, jetzt, wo sie rübergehen zur AfD, da regen sich die Westdeutschen auf?
Also ich glaube, dass es auch so ein bisschen eine Lebenslüge von einigen Westdeutschen ist. Denn wenn wir uns mal anschauen, natürlich sind die Wahlergebnisse der AfD gerade für uns als Linke, die wir sagen, wir haben eine besondere auch Kompetenz und besondere Verantwortung für den Osten, sind für uns die Wahlergebnisse der AfD besonders schmerzhaft. Aber schauen Sie nach Baden-Württemberg, da ist die AfD auch zweistellig im Landtag vertreten. Und das wird in der öffentlichen Diskussion komplett ignoriert. Und ich glaube auch, das ist ein Fehler. Es gibt Unterschiede, es wurde ja schon gesagt, zwischen Ost und West, zwischen Stadt und Land, aber auch zwischen Arm und Reich. Und darüber haben wir hier noch viel zu wenig gesprochen. Ich denke, dass es unheimlich wichtig ist, was die Partei, die sich Alternative nennt, auch einfach zu benennen, was wer ihre Protagonisten sind. Also die Abgeordneten im Bundestag sind mitnichten Vertreter Ostdeutschlands, sondern das sind auch die Führungskräfte, sind auch alles Leute, die aus der westdeutschen Oberschicht stammen, die teilweise wie Herr Gauland 30 Jahre und noch länger Mitglied der CDU waren. Und darum kann ich auch sagen, dass diese Mehr, das sind alles unsere Wähler, die Wähler der Linken, dorthin abgewandert sind, nicht richtig ist. Aber in der Tat, und das kann man ja auch gar nicht abstreiten, es sind auch Menschen, die früher die Linke gewählt haben, dorthin gegangen, weil sie gesagt haben, wir müssen jetzt allen anderen Parteien mal in den Hintern treten. Die Frage ist nur, was passiert aus diesem in den Hintern treten? Und man muss sich natürlich auch fragen, wie konnte eine Partei wie die AfD so stark werden? Und da sind wir bei einem Thema, das hat, glaube ich, vorhin ein Hörer angesprochen. Diese vielen Jahre der Großen Koalition haben dazu geführt, dass eben diese Situation entstanden ist, dass eine Spaltung entstanden ist. Und ich finde, vor allen Dingen die Parteien der Großen Koalition müssen die Verantwortung für die Entstehung dieser Situation für sich auch annehmen.
Ja, was dann allerdings ein eigenes Kontroversthema ist, und das prophezei ich auch, werden wir verschärft im Auge behalten, wie gesagt, rund um den SPD-Parteitag. Das wird ja alles auch ausgesprochen spannend werden. Jetzt machen wir die Runde nochmal auf. Angela Barbe hat uns angerufen. Sie meldet sich aus Berlin, war in der DDR-Opposition. Frau Barbe, schönen guten Tag.
Guten Tag, Frau Schulz.
Was ist denn Ihr Eindruck?
Ja, ich bedanke mich erstmal für die dafür, dass ich hier also mitsprechen kann. Ich halte es nämlich für eigentlich ein Unding, dass Frau Lötsch, die in der SED war und heute sozusagen die rechtsidentische SED vertritt, hier als Ostvertreterin auftritt. Das ist für mich sehr schmerzhaft.
Ich mache das nicht gerne, unsere Hörer zu korrigieren, aber ich glaube, bei rechtsidentisch, da ist auch gerade der Jurist Otto Fricke mir gegenüber zusammengezuckt.
Ja, das haben Sie vom Landgericht Berlin zugegeben, dass Sie die rechtsidentische SED sind und man kann sie so benennen. Und das mache ich auch.
Das ist nicht der Punkt.
Ich möchte ein paar Punkte anführen, so Ergänzungen bzw. Korrekturen. Die Treuhand, die ist von Herrn Modrow eingesetzt worden am 1. März 1990, und er hat 1600 ehemalige Minister, Stasi, SED-Leute alle mit reingenommen, und diese 1600 Leute sind mitverantwortlich für den Verkauf des DDR-Vermögens, was ich auch sehr bedauere, aber sie sind mitverantwortlich, und ich finde es unerhört, dass Frau Lötsch sich hier hinstellt und das sozusagen den Wessis anlastet. Das ist es nicht. Dann möchte ich noch sagen, wir hatten eine friedliche Revolution. Das heißt, tausende von Menschen sind auf die Straße gegangen, haben ihre Angst verloren. Sie wissen gar nicht, Frau Schulz, was das heißt. Ich habe 3 kleine Kinder gehabt damals. Mit zitternden Knien auf die Straße zu gehen und nicht zu wissen, ob man abends verhaftet wird. Diese Leute haben ganz viel Demokratie bewiesen, haben Zivilcourage, Mut bewiesen, und ihnen jetzt undemokratisches Verhalten vorzuhalten, finde ich nicht in Ordnung.
Sagen Sie uns kurz, wann wir das gemacht haben?
Das ist mir ganz wichtig.
Weil nur zum Verständnis, wann haben wir das denn gemacht?
Die Leute in der 89 im Herbst sind sie auf die Straße gegangen.
Ja, das ist mir klar. Aber wann ist hier in dieser Sendung den Menschen in Ostdeutschland undemokratisches Verhalten vorgeworfen worden?
Nicht in dieser Sendung, Frau Schulz, ist richtig. Es geht um die Debatte der letzten Monate, vollkommen klar. Okay. Nein, ich will nur sagen, die Bürger wissen ganz genau, warum sie was wählen. Also die Treuhand habe ich angesprochen. Dann ist das RGW zusammengebrochen. Alles, was die Ostdeutschen verkaufen konnten per RGW, das war so ein Tauschhandel, das musste dann ab 1.1.90 auf dem Weltmarkt verkauft werden, zu teuren Preisen. Und da ist ein 50% des ostdeutschen Exportes ist eingebrochen. Das wird auch immer vergessen in der Debatte.
Okay, Frau Barbe, Sie haben jetzt ehrlich gesagt unter uns, Sie haben jetzt 3 wirklich wichtige und große Punkte eingeführt schon in die Diskussion.
Bitte lassen Sie mich noch die Opfer ansprechen. Das finde ich ganz wichtig. Ich bin ja Vertreterin der Opferorganisation, und es kann nicht sein, dass 250.000 politisch Inhaftierte hier also generell in Deutschland vergessen werden. Wir hatten 1000 Grenztote. Wir hatten 33.000 Menschen, die von der SED verkauft worden sind an den Westen. Und die Zwangsausgesiedelten, die verfolgten Schüler. Viele haben überhaupt bis heute keine Entschädigung. Ich will nur daran erinnern, dass Herr Gysi, als er die SED nicht aufgelöst hat, sondern umbenannt hat in PDS, im Dezember 89, haben sie versprochen, sie wollen aufklären, sie wollen die Schuldigen bestrafen und sie wollen die Opfer entschädigen. Das haben sie nicht getan, bis heute nicht. Und das nehme ich Ihnen sehr übel. Mir geht es darum, dass die friedliche Revolution als das gesehen wird, was sie war. Sie hat den Zusammenbruch der SED bewirkt, sie hat den Sturz der SED bewirkt und es war keine Wende, sondern wie gesagt ein Zusammenbruch.
Okay, Frau Barbe, vielen Dank für Ihren Beitrag, auch wenn wir heute wirklich in einem langen Format, in einer 1,5-Stunden-Sendung hier bei uns im Deutschlandfunk sprechen, muss ich Sie doch jetzt an der Stelle bitten, Ihren Punkt zu machen, einfach damit auch andere Hörer noch zu Wort kommen und damit wir das auch abarbeiten können, was Sie angesprochen haben. Das ist ja auch Sinn unserer Sendung, auch mit Hörerbeteiligung, dass wir eben über Ihre Anrufe auch das sozusagen inhaltlich noch weiter anfüttern und diese Aspekte reinbekommen. Deswegen ganz herzlichen Dank dafür. Und an Frau Lötsch würde ich jetzt gerne diese Frage nochmal zur Treuhand weitergeben. Das war ja auch direkte Kritik.
Ja, da hätte ich ja natürlich sofort auch gerne darauf reagiert. In der Tat ist es richtig, dass in der Regierung Modrow, die ja nur wenige Monate im Amt war, die Treuhand gegründet wurde, aber mit einer ganz anderen Zielstellung, nämlich mit dem Ziel, das Vermögen, das Volkseigentum zu sichern. Und es gab ja in anderen Ländern, zum Beispiel des Ostblocks, die Ausgabe von Anteilsscheinen. Ob das immer so funktioniert hat, das hat die Geschichte, glaube ich, auch widerlegt. Aber der Auftrag der Treuhand ist ja umgedreht worden, nachdem die Regierung Modrow nicht mehr im Amt war. Da wurde ja diese Privatisieren vor Sanieren-Ideologie, die ja so viel Unheil angerichtet hat, in einer Härte durchgesetzt, dass eben vieles, auch was noch funktioniert hatte, sozusagen kaputt gemacht wurde. Beziehungsweise man dann Grund und Boden erworben hat und auf dem man heute sehr, sehr teuer, mit dem man sehr teuer handeln kann. Was den Außenhandel betrifft mit den Ländern des RGW, also mit den Ostländern, Ländern im Osten, das ist doch, war doch vorhersehbar, dass es dort andere Zahlungswege gab. Von daher muss man sich darüber gar nicht wundern, dass diese Art des Außenhandels nicht mehr funktioniert hat. Mhm. Aber man hätte Übergangslösungen finden können. Dafür ist ja Politik auch zuständig, um dort auch die Wirtschaften zu sichern. Und die Schwächung der Wirtschaften, zum Beispiel in Polen, Ungarn und so weiter, das hat ja auch nicht dazu geführt, dass Europa inzwischen überhaupt stabilisiert wurde. Wobei wir wieder bei dem Punkt waren, den wir vorhin schon mal angesprochen haben. Wir müssen ja nicht nur Deutschland sehen, sondern wir müssen auch darüber hinaus Europa sehen.
Tino Kretschmann hat sich bei uns gemeldet. Er ruft uns aus Berlin an, ist aber gebürtig aus Sachsen-Anhalt. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, Kretschmann. Schön, dass ich noch mit in die Sendung komme zum Schluss. Ich wollte eigentlich sagen, dass ich finde, dass es keine Spaltung zwischen Ost und West gibt. Weil was hier, glaube ich, wenig diskutiert wird, ist, was eigentlich in den Familien in Ostdeutschland gerade abgeht. Die Jüngeren verstehen die Älteren nicht. Und die Älteren oder die, die 1990 und in Folgejahren nach rechts abgedriftet sind und sich mit Neonazis aus Westdeutschland zusammengetan haben, sind heute Eltern und laufen mit auf der Straße bei Pegida und Co. Und
Herr Kretschmann, ich muss Sie kurz unterbrechen, Herr Kretschmann, ich muss Sie kurz unterbrechen, weil ich Sie nicht gut verstehen kann. Okay, vielleicht fasse ich mal kurz zusammen, was ich verstanden habe, und Sie versuchen die Gelegenheit zu nutzen, vielleicht in eine Ecke zu gehen, von der Sie glauben, dass Sie ein besseres Netz haben. Also ich habe Sie verstanden, wir laufen hin auf eine Spaltung zwischen alt und jung, und jetzt nochmal der Versuch zu verstehen, warum Sie das meinen.
Also es ist nicht nur zwischen alt und jung, sondern es ist ganz klar, es gibt sozusagen junge Leute, die haben Demokratieerfahrung in Westdeutschland. Und zwar, also jetzt sozusagen der Gesamtbundesrepublik, also das, was wir heute haben. Und es gibt Ältere, die offensichtlich ihren Frust über das, was nach der Wende gekommen ist und nicht so gekommen ist, wie sie sich das gewünscht haben, heute in Fremdenfeindlichkeit, Ausgrenzungsgeschichten bis hin zu von Merkel-Diktatur schwafelnd reden. Und es gibt heftig Diskussionen innerhalb von Familien. Das geht bis so weit, dass Menschen tatsächlich ihre Kinder, also die Enkel, nicht mehr zu den Großeltern lassen, weil sie sagen, sie wollen nicht, dass ihre Kinder diese merkwürdigen Diskussionen mit ihren Eltern mitkriegen, die ausländerfeindlich sind, etc.
Ja, Herr Kretschmann, ich muss leider an dieser Stelle Sie wirklich bitten, den Punkt zu machen, weil wir Sie unheimlich schlecht verstehen. Aber was bei mir angekommen ist, ist eben auch eine Spaltungsgeschichte und auch nach 30 Jahren alles andere als weggeatmet, dass das bis heute auch in Familien reinwirkt. Vielen Dank für Ihren Beitrag. Jetzt gehen wir noch mal direkt weiter zu Herrn Hochscheid. Jetzt noch mal ein Anruf aus Rheinland-Pfalz. Hallo, Herr Hochscheid. Wir haben nicht mehr furchtbar viel Zeit, aber was haben Sie noch dringend auf dem Herzen?
Ja, einen schönen guten Morgen in diese sehr interessante Runde. Nachdem also nun sehr viel rückblickend betrachtet wurde, möchte ich gerne mal den Blick nach vorne werfen.
Sehr gut.
Die wirtschaftliche Situation, in der wir uns heute alle befinden, ist nicht sehr gut. auch im Hinblick darauf, wenn wir einmal historisch betrachten, den Großraum der 5 neuen Bundesländer, ich nenne es einfach mal so. Er war bisher immer historisch geprägt durch Agrarwirtschaft. Das wird sehr schwer werden, jetzt in diesen Zeiten eine Neuausrichtung zu finden, auch im Bereich der Lausitz, wo wir den Braunkohletagebau Abbau einstellen wollen. Es ist nun mal eine Randlage und es wird gerade unter den derzeitigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bundesweit, europaweit und weltweit nur sehr schwer gelingen, Unternehmen zu finden, die dort hineingehen und investieren. Das, was wir in den letzten 30 Jahren nicht geschafft haben, werden wir auch zukünftig auch nicht schaffen, weil die Bedingungen insgesamt und der Wettkampf auf dem Markt immer noch stärker geworden ist. Mhm. Das wäre mein Beitrag.
Okay, Herr Hochscheid, ganz herzlichen Dank dafür. Wir haben zumindest jetzt gesehen, dass wir insofern ein einheitliches und vereintes Land sind, da die Handyverbindungen nach Berlin und nach Rheinland-Pfalz gleichermaßen grottig sind. Entschuldigung für die schlechte technische Qualität jetzt gerade. Genau, wir haben noch 5 Minuten und genau, ja, das wollen wir jetzt auch natürlich machen. Nochmal der Blick nach vorne.
Genau, ich finde es sehr gut. Das Entscheidende ist der Blick nach vorn. Und was wir jetzt brauchen, was wir auch politisch entscheiden müssen, ist eine aktive Strukturpolitik. Und wir haben ja einige Möglichkeiten in der Hand. Wir haben ja Bundeseinrichtungen, wir haben Forschungsinstitutionen, die wir über den Bund finanzieren. Und da können wir natürlich im Unterschied zur Privatwirtschaft lenkend einwirken. Und da ist es ja umso schlimmer. Wir hatten eine große Auseinandersetzung im Sommer und ich hoffe, die ist noch nicht beendet, wo dann zum Beispiel die Batterieforschung hinkommt. Mhm. Und da hat unsere Forschungsministerin Frau Karliczek die in ihren eigenen Wahlkreis geholt. Und Bodo Ramelow nach Münster und Bodo Ramelow, Thüringer Ministerpräsident, der zu kräftigen Äußerungen neigt, der hat in diesem Zusammenhang gesagt, und der Osten bekommt einen Tritt in den Hintern. Und das ist ja leider zutreffend. Und wenn wir uns anschauen, wir haben allein in Bonn 2 DAX-Unternehmen mit Bundesbeteiligung, nämlich Post und Telekom. In Ostdeutschland haben wir überhaupt keine DAX-Unternehmen mit Bundesbeteiligung. Also meine Botschaft ist, da wo der Staat, wo die öffentliche Hand etwas machen kann, Strukturentscheidungen beeinflussen, da ist der Staat, da ist das Parlament und die Regierung gefordert. Und diesen Auftrag sollten wir annehmen.
Wie groß ist Ihr Nervositätspegel, wenn Sie wirtschaftlich, staatlich eingreifend, lenkend hören?
Naja, also erstens, natürlich hat in einer sozialen Marktwirtschaft der Staat auch eine Korrekturaufgabe, gar keine Frage. Nur ich bin halt leider dann der Haushälter mit den Zahlen. 90% der Investitionen in diesem Land werden von der Privatwirtschaft gemacht. Das heißt, wir können sehr viel darüber reden, dass wir es tun müssen. Und da stimme ich Gesine Lötsch auch zu. Natürlich muss man da gucken, dass wenn man Behörden zum Beispiel hat, dass man es macht. Übrigens bei der Knappschaft jetzt mit 1000 Arbeitsplätzen Cottbus wird das ja auch passieren. Reicht noch lange nicht. Da müssen wir uns genau gucken, wie wir Stück für Stück daran gehen. Aber ich will doch schon darauf hinweisen, wir müssen dafür sorgen, dass Industrie und Wirtschaft sagt, Beispiel, ich muss 1 Million investieren, weil ich diesen Markt beherrschen will, weil ich in diesem Markt Geld verdienen will. Warum mache ich das nicht in den neuen Ländern? Und dann müssen wir A, dafür sorgen, dass entweder wir überlegen, ob wir steuerrechtlich was machen, oder wir müssen B, überlegen mit den Leuten. Ich will eine Sache zum Schluss meiner Sicht noch sagen. Ich bitte darum, es mit Optimismus zu sehen. Da ist der Rheinländer vielleicht mit seinem, ist noch immer gut gegangen, zu optimistisch. Aber das ist das, was ich glaube, was das Wichtigste ist, damit Gesellschaft und Wirtschaft in den neuen Ländern funktioniert.
Okay,
und damit
den Satz
Schluss.
Ziehe ich Ihnen gleich von der Schlussrunde nochmal ab, Otto Fricke. Was ich mir als Frage bereitgelegt habe, und da würde ich Sie jetzt alle in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit um eine knappe Antwort bitten. Wir sprechen jetzt 30 Jahre nach der friedlichen Revolution. Wir haben wirklich sehr unterschiedliche Einschätzungen dazu gehört, ob wir als Land gespalten sind oder geeint. Frage an Werner Patzelt, wie wird das in 10 Jahren sein?
In 10 Jahren werden wir immer noch beklagen, dass Ost und West nicht homogenisiert sind. Wir werden aber, falls wir endlich in Digitalisierung, in der Entwicklung des ländlichen Raumes, in der Entwicklung von mittelständischen Unternehmen dank Dezentralisierung durch Digitalisierung gelangt sind, wir werden merken, dass sich im Osten die Verhältnisse weiter verbessert haben und dass im Westen endlich auch die Problemregionen so erkannt werden, dass sie nicht mehr in der allzu pauschalen Gegenüberstellung von Ost- und Westdeutschland verschwinden.
Gesine Lötsch, wie wird es in 10 Jahren sein? Sprechen wir da eher über die Unterschiede zwischen Nord und Süd?
Ich glaube, wir werden in 10 Jahren immer noch über Unterschiede sprechen, wenn wir kluge Strukturentscheidungen treffen, über weniger Unterschiede. Aber wir haben natürlich auch die Situation, dass wir sehr ungleiche Vermögensverhältnisse haben. Arm und Reich, das ist auch, glaube ich, ein Thema, was heute ein bisschen zu kurz gekommen ist. Aber was den Optimismus betrifft, kann ich mich einerseits Otto Fricke anschließen, aber andererseits sage ich, Optimismus allein reicht nicht, man muss auch handeln.
Otto Fricke, jetzt haben Sie noch einen kleinen Moment Zeit. Was ist Ihre Projektion in 10 Jahren? Sind wir da weiter?
Ja, ich glaube, wir sind weiter. Allerdings erstens, 40 Jahre DDR sind etwas anderes als viele andere Dinge, wo man zusammenwächst. Und die dürfen wir auch nie vergessen. Da müssen wir auch genau sehen, was kann man Gutes draus nehmen? Nicht so viel, aber doch einiges. Und was ist Schlechtes? Wie können wir das verhindern? Aber ich finde, und das würde ich jetzt als Rheinländer sagen, wir haben zwischen Rheinländern und Westfalen das ja auch irgendwo dann irgendwann hingekriegt, zwischen Düsseldorfern und Kölnern und selbst im Süddeutschen zwischen Badenern und Schwaben.
Ja,
und
haben Sie das hingekriegt?
Ich glaube schon. Wir machen das inzwischen. Wir frotzeln. Wir machen das mit einem Augenzwinkern. Wir sehen die Unterschiede, aber es ist so, dass wir den anderen akzeptieren als gleichwertiges Mitglied der großen Familie, die wir eigentlich sein sollten. Und wie gesagt, ich glaube, ein bisschen mehr Optimismus, da bin ich dann froh oder vielleicht auch nicht, dass Gesine und ich derselben Meinung sind.
Da war jetzt der Rheinländer wirklich nochmal deutlich rauszuhören. Vielen Dank an den FDP-Politiker Otto Fricke heute Morgen in unserer Runde, wie auch an Werner Patzelt, das CDU-Mitglied und den Politikwissenschaftler. Und aus Berlin diskutiert hat Gesine Lötsch von der Partei Die Linke. 30 Jahre nach der friedlichen Revolution, geeintes Land oder tief gespalten, das war heute Vormittag unser Thema. Ganz herzlichen Dank auch an alle Hörerinnen und Hörer fürs Mitmachen, auch wenn Sie heute vielleicht nicht zu Wort gekommen sind. Und danke auch für Ihr Interesse. Im Studio war Sandra Schulz.